hören den Springer Medizin Podcast.
Wir alle machen Fehler. Im besten Fall lernen wir dadurch, entwickeln uns weiter. Aber klar, ein Fehler kann auch dramatische Konsequenzen haben, gerade in Hochrisikobereichen wie der Medizin und der Pflege. Hier ist ein konstruktiver Umgang mit Fehlern dann besonders wichtig. Wie das gelingen kann und was passiert, wenn stattdessen eine negative Fehlerkultur herrscht, das schauen wir uns jetzt in dieser Folge an. Ich bin Birte Seifert, schön, dass Sie zuhören. Wenn man sich mit der Fehlerkultur in der Medizin beschäftigt, stößt man sehr schnell auf den Namen eines Experten und der sitzt mir jetzt virtuell gegenüber. Herr Professor Reinhard Strametz ist Arzt, Ökonom und Patientensicherheitsforscher an der Wiesbaden Business School der Hochschule Rhein-Main. Hallo, Herr Professor Strametz, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Einen schönen guten Tag, Frau Seifert. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Sie sind als Anästhesist ins Berufsleben gestartet, bevor es später dann Richtung Professur an der Wiesbaden Business School ging. Wie haben Sie den Umgang mit Fehlern in der Klinik erlebt? Wie offen wurde über kritische Ereignisse und Fehler gesprochen?
Also ich persönlich hatte das große Glück, in einer Klinik zu arbeiten, die schon sehr früh einen sehr konstruktiven Umgang mit Fehlern gelebt hat. Denn es war ganz klar, überall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Zum Glück hat nicht jeder kleine Fehler sofort dramatische Auswirkungen. Und deswegen war es insbesondere wichtig, auch aus den kleinen Fehlern zu lernen, damit daraus später keine großen Katastrophen werden. Und selbst dann, wenn etwas Großes passiert ist, die Anästhesie ist ein zum Glück sehr sicheres Fach, aber sehr sicher heißt natürlich, dass in seltenen Fällen doch auch was passieren kann, wie überall auf der Welt, dass man aus diesen seltenen, unbeabsichtigten Komplikationen auch lernt, dass man sich danach im vertraulichen Rahmen hinsetzt mit dem Credo, wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber was müssen wir für die Zukunft lernen, damit sowas nicht noch einmal passiert? Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich bei Fehlern grundsätzlich nicht mit den Fingern auf andere zeigen möchte, sondern fragen möchte, was können wir das nächste Mal besser machen?
Sie haben das schon erwähnt, es gibt solche und solche Fehler, die kleinen und die großen. Haben Sie hier Beispiele, an die Sie sich besonders erinnern?
Ja, gerne. Also aus meiner eigenen Karriere beziehungsweise auch beobachtet von Kolleginnen und Kollegen, wo ich selbst daneben stand. Es gibt eben Fehler, die wir abfangen können. Also ein Beispiel, das ich nennen möchte. Wir hatten mal, ein Kollege und ich, zwei Narkosen zu machen. Die kamen dann nachmittags von Station runter. Das OP-Programm war schon relativ dicht gepackt. Also es war schon Zeitdruck. Und zwei Personen, ein Mann, eine Frau von der gleichen Station, kamen dann entsprechend mit dem Transportdienst direkt in den OP, wurden eingeschleust und in die Einleitungen der OP-Säle gebracht. Und mein Kollege, etwas forsch, fragte dann zu der Person, die er da gerade vor sich saß, waren es beides ältere Menschen, das Gesicht war schon so ein bisschen leicht eingefallen, die Zähne, die Prothesen waren rausgenommen, die Mütze war tief im Gesicht, fragte dann zu der Person, ich sage jetzt andere Namen natürlich, gell, Herr Müller, wir machen jetzt bei Ihnen Narkose. Und auf einmal schreckte diese Person auf und sagte, um Gottes Willen, aber ich bin doch die Frau Meier. Ja, was er im ersten Moment nicht sah. Was er nicht gemacht hat, ist, er hat nicht auf das Patientensicherheitsarmband geguckt, das diese Patienten getragen haben. Und als er dann auf das Patientensicherheitsarmband geguckt hat, ist er nochmal entsprechend aufgeschreckt, denn beide Patienten, also der Mann und die Frau, haben in der Eile jeweils das falsche Patientensicherheitsarmband angelegt bekommen. Es ist aufgefallen, wir haben das korrigiert und das Gute war letzten Endes, dass wir daraus dann gelernt haben. Ich habe für mich als Lernbotschaft mitgenommen, ich schaue erst auf das Armband und dann frage ich aktiv sozusagen nach, guten Tag, wie ist Ihr Name, wie ist Ihr Geburtsdatum, können wir das nochmal abgleichen, um auf Nummer sicher zu gehen. In selbiger Art und Weise hat ein Kollege von mir leider Gottes einmal sehr daneben gelangt. Er hat nämlich ähnlichen Fehler gemacht, den ich zu Beginn meiner Karriere gemacht habe. Er hat den Patienten gefragt, sind Sie der Herr so und so, wird bei Ihnen das und das operiert? Und der Patient hatte eine sogenannte querulatorische Persönlichkeitsstörung, musste also aufgrund eines psychiatrischen Krankheitsbildes quasi lügen und hat gesagt, ja, ich bin der Mensch und ja, das machen wir. Und so kam es dann tatsächlich dazu, dass eine falsche Art von Anästhesieprozedur eingeleitet worden ist, eine viel invasivere, als der Patient eigentlich hätte bekommen sollen. Und das war für mich eine Lernbotschaft, in der ich meine Routine eben geändert habe. Und Sie können mich heute noch nachts um drei wecken, wenn es heißt, stell dich bei einem Patienten vor und checke seine Identität, dann würde ich das heute noch nachts um drei immer auf die gleiche Art und Weise und immer mit dem gleichen Spruch machen, um eben zu verhindern, dass mir so etwas noch einmal passiert. Und da geht es eben einfach darum, aus den eigenen Fehlern zu lernen, weil ich beim einen Fall ja selbst beteiligt war, und aus den Fehlern anderer zu lernen, die leider Gottes hier entsprechend einmal daneben gelangt haben und durch diesen Fehler dann auch selbst natürlich beeinträchtigt worden sind.
Ich wecke Sie jetzt nachts um 3 Uhr. Wie ist der Spruch?
Guten Tag, mein Name ist Strametz, ich bin einer von den Narkoseärzten. Wie ist denn bitte Ihr Name? Und wir sind unter uns, verraten Sie mir doch bitte auch noch Ihr Geburtsdatum.
Perfekt, danke.
Gerne.
Diese Fehler, Sie haben es angesprochen, die haben teils dramatische Konsequenzen, obwohl sie so einfach zu vermeiden wären. Die Folgen für die Patientinnen, Patienten sind offensichtlich. Jetzt schauen wir in diesem Podcast auf die andere Seite, auf die Behandelnden, die Menschen, die die Fehler machen oder wie Sie gerade beschrieben haben, die auch beobachten oder überhaupt dramatische Ereignisse in der Medizin beobachten, die ja auch ohne Fehler passieren können. Welche Folgen können solche Fehler für die Behandelnden haben?
Also wir müssen uns vorstellen, dass wir als Medizinerinnen, Mediziner, als Ärztinnen, Ärzte, aber auch die anderen Gesundheitsfachberufe natürlich eine hohe Reputation genießen und das ist gut so. Und wir haben natürlich auch einen sehr hohen Anspruch an uns selbst. Und wenn wir ehrlich sind, vielleicht die Patientinnen und Patienten sogar noch einen etwas höheren Anspruch. Man will zwar menschliche Medizin, aber sie soll bitte natürlich absolut fehlerfrei sein. Und das muss man ehrlicherweise sagen, können wir als Menschen natürlich in keinem Lebensbereich gewährleisten. Wenn also ein Fehler passiert, dann sind wir häufig diejenigen, die behandeln, diejenigen, die sich die größten Vorwürfe selber machen. Der amerikanische Internist Albert Wu hat im Jahre 2000 dazu einen Begriff geprägt. Er hat nämlich gesagt, das sind dann die sogenannten Second Victims. Also die First Victims sind natürlich die Patientinnen und Patienten und Angehörigen. Und um die muss man sich natürlich kümmern. Das soll also in keinem Fall in Abrede gestellt werden, wie schwer die betroffen sind und wie viel Hilfe die dann auch benötigen. Ganz klar. Aber eben diese Second Victims, die haben auch mit heftigen Symptomen zu kämpfen und die sind auch akut in ihrer Gesundheit beeinträchtigt und gefährdet. Typische Symptome, wenn sowas passiert, ist dann nämlich, dass man sich Vorwürfe macht. Also dieser Spruch, ich bin die dümmste Ärztin, der dümmste Arzt, niemand anderem würde sowas passieren, das habe ich schon sehr häufig von Kolleginnen und Kollegen gehört, denen solche Fehler in bester Absicht passiert sind, wo sie nachher dann teilweise über Jahre gesagt haben, ach hätte ich doch und sich selbst Vorwürfe machen. Also wichtig ist tatsächlich, es geht gar nicht so sehr um die juristischen Konsequenzen, die vielleicht auch noch kommen können, sondern es geht im Wesentlichen um die Richterin oder den Richter, die Sie jeden Morgen im Badezimmerspiegel gegenüberstehen. Und da ist es eben wichtig, am besten solche Ereignisse gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und wenn doch etwas passiert, sei es ein vermeidbarer Fehler oder eine besonders dramatische Situation, die wir nun mal in der Medizin halt sehen, das gehört zur Natur unseres Berufes, dass dann entsprechende Unterstützungsangebote da sind. Denn die gute Nachricht ist, mit rechtzeitiger Unterstützung kommen Sie gut und schnell aus dieser Belastung auch wieder heraus.
Und wenn die Unterstützung jetzt nicht kommt, was kann dann passieren? Wie krank kann dann das Ereignis machen? Wir sprechen dann vom Second Victim Phänomen.
Das kann im schlimmsten Fall tatsächlich fatal enden. Also typische Symptome bei einem solchen Second-Victim-Phänomen sind zuallererst der Verlust in das Vertrauen der eigenen Fähigkeiten. Und da müssen Sie sich schon mal überlegen, das ist für mich eine akute Belastung, weil ich habe ja von mir den Anspruch, als High-Performer wirklich jeden Tag 100% für meine Patientinnen und Patienten zu geben. Und zum anderen, jetzt stellen Sie sich vor, ich gehe in die nächste Narkose rein als Narkosearzt und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da darf jetzt bloß nichts passieren. Oh Gott, hoffentlich mache ich jetzt hier keinen Fehler. Dann ist natürlich meine Fehlerhäufigkeit, das ist in der Forschung bestens untersucht, um ein Vielfaches erhöht, als wenn ich berechtigterweise zuversichtlich bin, dass ich das, was jetzt da kommt, auch packe. Ich muss ja diese Zuversicht haben, damit ich tatsächlich Höchstleistung abrufen kann. Also Verluste in das Vertrauen der eigenen Fähigkeiten, Flashbacks, also wiederkehrende Erinnerungen, Schlafstörungen, reduzierte Lebensqualität, Isolation und Rückzug, insbesondere dann, wenn ich auch noch dafür bestraft worden bin, einen vermeidbaren Fehler zu machen, weil meine Kollegen mich schneiden oder ich eventuell sogar arbeitsrechtliche Sanktionen habe. Und das kann dann tatsächlich eben auch zu dysfunktionalen Verarbeitungsmechanismen führen. Als Ärztinnen und Ärzte sind wir besonders dem Medikamentenmissbrauch ausgeliefert, weil wir ja leicht an diese Medikamente kommen, bis hin zu Betäubungsmitteln. Alkohol spielt eine leider Gottes auch entsprechend große Rolle oder auch eben Medikamente, um runterzukommen oder um wieder fit zu werden. Da gibt es gute Studien, die zeigen, wie viele Jungärztinnen und Ärzte bereits unter Medikamenteneinfluss stehen, um überhaupt noch zu funktionieren. Und das kann eben bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung führen. Und der fatale Fall, wenn wirklich nicht geholfen wird, wenn noch draufgehauen wird oder wenn jemand wirklich sozial isoliert wird, ist leider Gottes, dass diese Personen eine hohe Gefahr haben, sich selbst zu suizidieren. Das heißt, der Suizid unter Ärztinnen und Ärzten, insbesondere in der Akutmedizin, ist gegenüber der Normalbevölkerung leider Gottes erhöht. Und wenn wir danach gleich auf das Thema zu sprechen kommen, wie gut und wie wirksam geholfen werden kann, dann muss ich jetzt, auch wenn ich kein Psychiater bin, als Experte konstatieren, diese Beeinträchtigungen, diese Suizide gelten als vollständig vermeidbar. Die hätten nicht sein müssen, wenn rechtzeitig angemessene Hilfe da gewesen wäre. Intuitiv könnte man auch sagen, naja, wenn ein Fehler passiert ist, dann muss ein Schuldiger gefunden werden. Aber es nutzt weder demjenigen, der behandelt, noch den zukünftigen Patienten. Denn wenn ich natürlich entsprechend traumatisiert bin, dann versuche ich, mich abzusichern. Und das Absichern kann dann zum Beispiel passieren in Form von defensiver Medizin. Das heißt, ich ordne plötzlich unglaublich viele Tests an, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Das führt zu einer Überversorgung, zu einer Übertherapie, zu einer Überdiagnostik. Und viele, viele Patienten in Zukunft nach diesem Ereignis könnten dann durch mein verändertes Verhalten geschädigt werden. Und insofern ist ganz wichtig, wirklich klarzumachen, Mitarbeitersicherheit ist Patientensicherheit. Patientensicherheit ist Mitarbeitersicherheit und jemanden aufzufangen nach einem solchen Zwischenfall ist nicht nur gut für den Behandelnden, dem der Fehler passiert ist, sondern es schützt unter Umständen hunderte weitere Patienten, die ansonsten schlechter behandelt worden wären, als wenn ich diese Unterstützung nicht gegeben hätte.
Jetzt haben wir hier ganz viele Aspekte schon angesprochen. Die mögliche Traumatisierung der Behandelnden, die posttraumatische Belastungsstörung und dann eben auch den Aspekt der Patientensicherheit, was ja auch eines Ihrer großen Themen ist. Um nochmal einmal auf das, was Sie hier schon angeteased haben, einzugehen, die Möglichkeit der Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung, könnten Sie das nochmal kurz darstellen?
Genau, das fängt schon viel früher an. Also insgesamt gibt es 5 Stufen der Unterstützung für Personal, damit es entweder gar nicht erst zu einem solchen Phänomen kommt oder man aus diesem Phänomen schnell wieder herauskommt. Ich fange mal ganz unten an. Das erste ist natürlich Prävention, individuell und im Team. Und da hilft zum Beispiel eine solche Checkliste vor einer OP oder einem Eingriff. Da helfen Sicherheitsmaßnahmen, weil natürlich weniger kritische Ereignisse entstehen.
Da würde ich gerne einhaken, was für eine Checkliste, was muss da genau draufstehen?
Also es gibt zum Beispiel, wenn Sie eine Intervention machen, das gilt jetzt nicht nur für die Chirurgie, sondern auch für die innere Medizin, wenn Sie eine Intervention machen, bei der der Patient sediert wird oder mindestens 2 Ärztinnen und Ärzte beteiligt sind, dann sagt die QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, dann muss es eine Checkliste geben, wo man nochmal sicher ist, ist das jetzt der richtige Patient oder die richtige Patientin, richtige Art von Eingriff oder richtige Seite, ist alles da, sind alle soweit bereit, können wir loslegen, ist das Instrumentarium verfügbar und ist alles, was wir, bevor wir loslegen, geklärt haben müssen, ist das geklärt. Und das ist evidenzbasiert wirklich eine Möglichkeit, intraprozedurale Komplikationen zu vermeiden, weil man eben vorher drüber gesprochen hat und quasi alle wissen, okay, grüne Ampel, go, wir können loslegen. Das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Hilfsmittel, genauso wie eben zum Beispiel die verwechslungssicheren Spritzen bei parenteralen und enteralen Ernährungen. Das ist ähnlich wie in der Tankstelle, wenn Sie einen Benziner fahren und dann eine Dieselzapfsäule plötzlich in der Hand halten, dann wird die nicht in Ihren Tank passen, weil die Dieselzapfsäule ist größer als die Benzinerzapfsäule. Das ist eine einfache Maßnahme, um zu verhindern, dass ich einen dummen Fehler begehe. Und das gibt es genauso bei Spritzen. Es gibt enterale und parenterale Spritzen, die haben einen größeren Konus und da kann ich zum Beispiel keine Verwechslung machen, weil die gar nicht mehr auf die entsprechenden Aufsatzstücke passen.
Und diese grundlegenden Mechanismen, die sind Standard in Kliniken und Praxen in Deutschland?
Also wir haben mit der Kasimir-Studie gesehen, dass die OP-Checkliste weitgehend verbreitet ist. Ist die Frage, ob sie auch wirklich angewendet wird. Diese verwechslungssicheren Spritzen sind jetzt im Kommen. Es ist noch nicht so, dass 100% aller Kliniken in jedem Bereich diese Sicherheitsmaßnahmen auch eingeführt haben. Es dauert erfahrungsgemäß immer ein bisschen, bis solche Sicherheitsmaßnahmen sich dann auch zum Standard in der Praxis entwickeln. Ich kann nur jedem einladen, sich dieser Bewegung anzuschließen und möglichst schnell dafür zu sorgen, dass wirklich überall diese Sicherheitsmaßnahmen, die evidenzbasiert sind, auch eingeführt werden. Aber es ist noch nicht so, dass 100,0% aller Kliniken diese Standardmaßnahmen haben. Viele zum Glück sind aber mittlerweile dabei, die einzuführen und damit die Versorgung auch sicherer zu machen.
Das ist sehr ermutigend. Das war jetzt aber erst Stufe 1.
Genau.
Wir haben insgesamt 5.
Genau, jetzt kommt Stufe 2. Das ist vielleicht die schwerste, denn wir als Ärztinnen und Ärzte sind ehrlicherweise schlechte Patienten. Warum? Weil uns immer wieder eingetrichtert wurde im Studium, du bist der Gesunde, der Patient ist krank. Der zweite Punkt ist nämlich die sogenannte Selbstfürsorge. Selbstfürsorge bedeutet, dass wir uns eine eigene interne und auch eine Teamresilienz aufbauen, damit wir insbesondere bei den Ereignissen, die wir nicht vermeiden können, also dramatische Behandlungsverläufe beispielsweise, notfallmedizinische Situationen, dass wir da eine möglichst hohe psychische Abwehrkraft entwickelt haben, eine möglichst hohe Resilienz entwickelt haben, um diese Situation gut zu bewältigen. Da ist Selbstfürsorge ganz wichtig. Und da möchte ich noch mal kurz aufs Scan für Ärzte-Gelöbnis abheben. Seit 2017 steht da drin, ich gelobe feierlich, auf meine eigene Gesundheit zu achten, um eine Patientenversorgung auf höchstem Niveau gewährleisten zu können. Das heißt, nur ein gesunder Arzt, eine gesunde Ärztin kann auch eine Top-Leistung bringen und maximal für ihre Patientinnen und Patienten da sein. Selbstfürsorge ist also kein Zeichen von Egoismus oder Egozentrik, sondern ein Zeichen von Professionalität. Ich selber sage ganz ehrlich, als Arzt, ich bin das so nicht erzogen worden. Ich bin sicherlich auch, was Selbstfürsorge angeht, kein gutes Vorbild, aber es ist einfach eine zusätzliche Säule, die wir aufbauen müssen, damit wir eben Resilienz aufbauen und erhöhen zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten.
Mhm. Stufe 2 also sehr präventiv und die Stufe 3, wann setzt die ein?
Die dritte Stufe, die setzt dann ein, wenn tatsächlich eine solche Belastung aufgetreten ist. Das ist der sogenannte Peer Support, also die psychosoziale Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, nicht durch Psychiaterinnen und Psychiater, sondern durch meine Teammitglieder, die mit mir zusammenarbeiten, die mich auffangen, die meine eigene Kompetenz bestätigen und die zuhören und die mich erstmal reden und auch verarbeiten lassen. Warum sind Kolleginnen und Kollegen dort besser? Es ist niederschwelliger. Ich traue mich eher, mit meinem Kollegen oder meiner Kollegin zu sprechen, als mit irgendeinem Psychologen. Das ist auch unter Medizinern stark stigmatisiert, ehrlicherweise. Und zum anderen muss ich ja meiner Kollegin oder meinem Kollegen nicht erklären, wie die Notaufnahme, wie der OP, wie die Station funktioniert. Das heißt, es wird mir auch viel leichter fallen, direkt zum Inhalt dessen zu kommen, was ich verarbeiten muss und nicht erst mal eine halbe Stunde das Setting zu erklären, in dem ich mich bewege. Und das ist evidenzbasiert auch in Unterstützungsprogrammen die wirksamste Methode. Wir untersuchen das zum Beispiel gerade in einer Studie mit dem Wiener Gesundheitsverbund und wir sehen, dass nahezu alle Menschen, die Hilfe suchen, von den sogenannten COHIs, den kollegial Helfenden, die da eingesetzt werden, abgefangen werden, stabilisiert werden und die dann auch dieses Problem überwinden können.
Darf ich da kurz eine Nachfrage stellen? Die COHIs, wenn ich in der Praxis arbeite, als niedergelassene Ärztin, also keine Gemeinschaftspraxis, dann fehlen die. Wie gehe ich dann dort damit um?
Dafür gibt es eine andere wunderbare Institution, die ich an der Stelle erwähnen und auch empfehlen kann. Das ist PSU Akut in München. Die haben nämlich in der Corona-Pandemie, wo es ja auch dann wegen der persönlichen Betreuung etwas schwieriger wurde, das direkte Gespräch zu suchen, die sogenannte PSU Helpline, eine Telefonhotline ins Leben gerufen, in der man an 12 Stunden pro Tag, also von 9 bis 21 Uhr, 7 Tage die Woche, kostenfrei anrufen kann und sich kollegial, anonym und vertraulich beraten lassen kann. Und aus einer solchen Hotline heraus, genauso wie aus dem Peer Support in einer Klinik, können dann, wenn es notwendig ist, auch die Stufen 4 und 5 initiiert werden. Dann sollte eine professionelle Krisenintervention in Stufe 4 greifen, also wirklich mit psychosozialen Fachkräften, die direkt auch eine Frühintervention machen. Ja, also hier geht's wie bei Nadelstichverletzungen drum, Schnellhilfe zu leisten. Und wenn das auch nicht hilft, dann kann in Stufe 5, der letzten Stufe, tatsächlich eine längerfristige klinische Unterstützung notwendig sein. Die gute Nachricht aber, die allerwenigsten Second Victims müssen in Stufe 4 oder gar in Stufe 5 gehen. Die meisten werden mit dem psychosozialen Support abgefangen und können danach voller Zuversicht und auch mit Berufszufriedenheit weiter gut und professionell im Job arbeiten.
Das ist auf jeden Fall ermutigend. Jetzt muss man, glaube ich, aber ehrlicherweise auch sagen, Herr Professor Strametz, dass es oft nicht so läuft, dass eine andere Fehlerkultur herrscht, und zwar von oben herab aus der Ebene der Führungskräfte heraus.
Ja, Sie haben ganz recht, der Umgang mit Fehlern ist ein kritischer. In Friedenszeiten würde jeder natürlich unterschreiben, ich gehe konstruktiv mit Fehlern um, das ist vollkommen klar. Und wenn es dann aber zum Schwur kommt, also wenn dann was passiert ist, dann machen das einige tatsächlich auch klar, aber andere eben nicht. Wir haben ja, und das ist ja schon quasi in die Wiege gelegt, wir haben eine Fehlerkultur, die im Wesentlichen noch darauf beruht, den Schuldigen zu suchen und am besten irgendeinen Verantwortlichen zu finden, der nicht wir selber sind. Und es ist natürlich auch schwierig für Führungskräfte, mit Fehlern umzugehen. Denn wenn man ehrlich ist, muss man sich als Führungskraft dann auch fragen, was ist denn mein Anteil daran, dass es zu diesem Fehler gekommen ist? Wenn nämlich ein systemischer Mangel die Ursache dafür war, dass jemand in diesen Fehler getrieben wurde, dann ist es vielleicht ja meine Verantwortung als Führungskraft, diesen systemischen Fehler abzustellen. Trotzdem kann ich sagen und kann ich nur ermutigen, ein konstruktiver Umgang mit Fehlern ist in jeder Hinsicht der bessere. Gerade wenn es zu Fehlern in der Patientenversorgung kommt, ist ja häufig die Angst da, oh Gott, was passiert jetzt mit mir und was für juristische Konsequenzen erwachsen daraus? Und hier lohnt unter Umständen ein Blick über den Atlantik in die USA. Dort reden wir ja bei Schadenersatzforderungen gleich immer von astronomischen Forderungen in Millionenhöhe. Da sind wir in Deutschland weit von entfernt. Aber was man in den USA mittlerweile zunehmend propagiert und was sich auch wirklich bewährt hat, ist das sogenannte Kendor-Prinzip im Umgang mit Fehlern. Das heißt wirklich, wenn Fehler passiert sind, auch aktiv das Gespräch mit den Patientinnen und Patienten zu suchen, das zuzugeben. Achtung, es ist kein Schuldanerkenntnis, wenn ich sage, was passiert ist. Und dann hier gemeinsame Lösungen zu suchen. Und zwar sowohl zu fragen, was brauchen jetzt die Patientinnen und Patienten und Angehörige und was brauchen aber auch die Betroffenen, denen der Fehler passiert ist, damit es eben nicht zum Second-Victim-Phänomen kommt und gegebenenfalls weitere Patientinnen und Patienten geschädigt werden. Und das Interessante ist, dass sich mittlerweile große Gesundheitsverbünde in den USA auch untersuchen haben lassen im Hinblick darauf, wie sieht das denn dann mit der Haftung aus? Also werden wir dann häufiger verklagt? Sind die Schadenersatzsummen höher? Dauern die Verfahren länger? Ist der Reputationsschaden schlimmer? Und das Gute ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Fälle werden schneller bearbeitet. Man kann also schneller innerlich damit abschließen. Die Schadenssummen sind niedriger. Die Schadenersatzforderungen sind niedriger. Die Gesamtkosten sind niedriger. Das heißt also, offen mit diesem Fehler umzugehen, das Vertrauen des Patienten weiter zu behalten, offen und ehrlich auch zu sagen, wenn vermeidbare Fehler passiert sind, dass uns das leid tut, aber dass dieser Fehler passiert ist und gemeinsam eine Lösung zu suchen, verhindert in vielen Fällen die juristische Auseinandersetzung, die Reputationsschädigung durch eine überregionale Medienberichterstattung. Das heißt, es ist nicht nur medizinisch und ethisch, sondern auch ökonomisch und von der Reputation besser, konstruktiv mit Fehlern umzugehen.
Also reden hilft. Ich glaube, das kann man so subsumieren. Und man traut sich eher zu reden, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Und da fand ich einen Punkt sehr wichtig, den Sie gerade erwähnt haben, dass es nämlich kein Schuldanerkenntnis ist, wenn ich sage, was passiert ist.
Es ist im Gegenteil sogar juristisch verpflichtend, dass sich Patientinnen und Patienten entweder auf Nachfrage oder um Gefahr, weitere Gefahr für Leib und Leben abzuwenden, aufklären muss. Also es ist sozusagen ein Recht der Patientinnen und Patienten. Und ich kann aus meiner Erfahrung heraus nur sagen, es gibt im Wesentlichen zwei Gründe, warum Patientinnen und Patienten klagen. Das eine ist, um herauszufinden, was passiert ist, weil sie den Wunsch haben, durch einen Gerichtsprozess aufzuarbeiten, was da passiert ist. Das wird in den wenigsten Fällen gelingen, weil natürlich Beschuldigte auch ein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Oder weil sie denken, da wird was vertuscht und das gehört sanktioniert, dass die was vertuschen wollen. Natürlich, wenn ich die falsche Seite operiere, dann reden wir auch über eine gewisse Form von Kompensation. Aber wenn man einen solchen Fall dann entsprechend einvernehmlich klärt, es nicht vor Gericht geht, es nicht zur Medienberichterstattung kommt, sondern alle Beteiligten versuchen, das Beste aus der Sache zu machen und so viel Wiederherstellung wie möglich zu betreiben, dann ist das tatsächlich für alle Beteiligten das Beste. Second Victims übrigens wollen wissen, was passiert ist. Und da kommt jetzt auch das klinische Risikomanagement zum Beispiel ins Spiel. Kendor heißt nicht nur, dass ich zum Patienten gehe und sage, es tut mir leid, es ist was passiert. Kendor heißt auch, ich schaue mir ganz bewusst diesen Fehler an, ich analysiere ihn, ich diagnostiziere ihn und ich versuche, die systemischen Ursachen, die dahinter liegen, abzustellen, damit die nächste arme Person nicht wieder in diese Falle tappt, sondern damit wir die systemischen Mängel, die immer hinter solchen unbeabsichtigten Fehlern schlummern, dass wir die abstellen um unseren Prozess sicherer zu machen. Und das übrigens ist auch ein Punkt, der Angehörige befriedigt, beziehungsweise der ihnen Kraft gibt, weiterzumachen. Ich kenne Menschen, die haben ihre Liebsten verloren und die touren tatsächlich als Vortragende durch die Republik und erzählen von diesem Fall. Das verdient meinen höchsten Respekt. Und ich habe auch gefragt, warum machen sie denn das? Warum tun sie sich das immer wieder an? Und die sagen ganz klar, ich kann meinen Liebsten nicht mehr zurückholen. Aber über diesen Fall zu reden und andere Menschen davor zu bewahren, dieses selbe Schicksal zu erleiden, das ist es, was mir Kraft gibt. Und das ist es, was diesem schrecklichen Fehler zumindest im Rahmen des Möglichen noch einen Sinn gibt. Und genau diese Sinnhaftigkeit sollten wir nutzen. Das sind wir meiner Meinung nach den geschädigten Patientinnen und Patienten und Angehörigen und uns selbst auch schuldig. Und das führt eben ja dazu, dass Medizin besser wird. Denn wenn wir ehrlich sind, unsere heutige Medizin beruht ja darauf, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden und dass aus diesen Fehlern gelernt worden ist. Und genauso sollten wir es der zukünftigen Generation ermöglichen, dass sie aus unseren Fehlern gemeinsam mit uns lernen. Und wir sind auf einem guten Weg. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass das Bundessozialgericht ja in einer Klage eines Rettungssanitäters tatsächlich festgestellt hat, dass die Belastungen, die in der präklinischen Notfallmedizin herrschen, tatsächlich zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können und dass das als Wie-Berufskrankheit grundsätzlich anzusehen ist. Die Belastungen im Rettungsdienst sind unbenommen hoch, aber wenn ich das mit der Notaufnahme, mit der Intensivstation, mit der Akutmedizin vergleiche, dann fallen mir hier auch genauso viele Situationen ein, in denen auch eine chronische Belastung zu einem solchen Schaden führen kann. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, auch zu sagen, schon jetzt ist es möglich, wenn ich einen akuten Fall erlebt habe, der mich akut psychisch so belastet, dass ich daraus traumatisiert bin, dass man das als Arbeitsunfall geltend macht. Und dass ich natürlich dann vor allem auch die erweiterten Möglichkeiten der Unfallversicherungsträger nutzen kann, um wieder fit zu werden, um meinen Beruf weiter auszuführen. Das heißt, jetzt haben wir bereits die Möglichkeit, bei Akutereignissen dies als Arbeitsunfall zu titulieren und daraus auch entsprechende Hilfsangebote herauszuziehen. Und insofern kann ich jeden nur ermutigen, diese Möglichkeiten, die wir heute schon haben, auch zu nutzen. Und zwar mit dem primären Ziel, wieder fit zu werden und weiterhin gesund und zufrieden in einem der schönsten Berufe meiner Meinung nach, die wir haben, auf der Welt arbeiten zu können.
Vielen Dank, Herr Professor Strametz. Ich glaube, das sind sehr ermutigende Worte zum Schluss und auch sehr konkrete Tipps und Hinweise, die Sie hier gegeben haben.
Vielen Dank und ich hoffe sehr, dass es hilft. Denn ich bin der Meinung, wenn wir uns über Fachkräftemangel, über den demografischen Wandel und Ähnliches unterhalten, das dürfte einer der Faktoren sein, der die Fluktuation senken kann, der die Arbeitszufriedenheit erhöht und der wirklich dafür sorgt, dass wir auch in 5, in 10, in 20 Jahren noch ein stabiles und ein funktionierendes und ein gutes Gesundheitssystem haben.
Das hoffe ich. Vielen Dank nochmal. Und für alle, die uns zugehört haben, Sie finden wie immer entsprechende Links und weitere Erläuterungen in den Shownotes zu den genannten Hilfsangeboten, zum Kendor-Prinzip und zu weiteren Fachpublikationen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Birte Seifert. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.